dein Chat, komm.
Ja, super, herzlich willkommen, danke für die liebe Begrüßung. So schön hier zu sein. Geht's euch gut? Sehr gut. Ich hoffe, euch geht es besser nach der Predigt. Ich möchte noch beten am Anfang. Jesus, danke, dass du da bist. Danke für deine Gegenwart. Herr, wir lieben dich, wir ehren dich, wir preisen dich. Danke für das, was du vorbereitet hast und wir sagen Ja dazu. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, öffne uns die Augen des Herzens, damit wir Jesus sehen. Amen, Amen, Amen. Heute war wirklich so der Tag, wo meine Frau mit unserer Tochter Julia Grace dabei sein wollten, aber die Kleine hat so schlecht geschlafen, und kriegt noch einen Zahn und deswegen hat meine Frau entschieden, in die Move Church zu fahren mit der Kleinen in die Kinderkirche. Aber es ist so genial zu sehen, was Gott auch bei euch hier tut, das ist echt stark. Also Gott macht wirklich etwas Großes und ich hoffe vielleicht beim nächsten Mal, dass das dann klappt. Genau, kurz zu meiner Person, ich bin Viktor, ihr kennt mich ja schon, meine Frau und ich, wir haben ein Kind, Julia Grace, sie ist 18 Monate, und Sabrina ist noch in der Elternzeit und sie hatte da irgendwie es auf dem Herzen gehabt, ein Kleinunternehmen zu starten in der Elternzeit und jetzt macht sie so ein bisschen Schmuck. Wenn ihr uns als Familie segnen wollt und ein bisschen Schmuck haben wollt, dann auch so Ohrringe, sieht ganz nett aus. Also ich trage sowas nicht, aber eher für andere Leute. Genau, stehe da hinten dann, aber das Wichtigste ist das Wort Gottes und dass du einfach jetzt einfach empfangen kannst, was Gott für dich hat. Amen. Amen. Und ich habe eine kleine Aufgabe für euch. Egal, welche Bibelstelle ich später vorlese, bitte tut so, als ob ihr sie zum ersten Mal hört, okay? Das ist so eine kleine Aufgabe, weil gerade wenn du aus der Kinderkirche kommst, kennst du alle Geschichten der Bibel, hast die schon 10-mal gehört oder selbst gelesen oder gepredigt. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte uns heute Dinge sagen. 2023, also vor über 3 Jahren, sind meine Frau und ich auf die Move Church Leitung zugegangen und haben gesagt, damals war ich noch im Standort Gießen, ich habe den mit aufgebaut, gegründet, ich hatte eine Vollzeitstelle, war dort eben unterwegs und irgendwie hatte Gott uns das so krass aufs Herz gelegt, von Gießen wieder zurückzukommen nach Wiesbaden. Und ich kann gar nicht sagen, ja, weil es dort schlecht war in Gießen. Nein, sondern es war einfach etwas, was Gott mir aufs Herz gelegt hat und eben auch uns als Ehepaar. So, der Punkt war dann, wir haben das wirklich wahrscheinlich über so ein halbes Jahr bewegt. Okay, Gott, sollen wir wirklich jetzt von Gießen? Da läuft es schon so gut. Nach 2-3 Jahren in der Corona-Zeit hatten wir schon 100 Gottesdienstbesucher, was schön war. Menschen haben Gott erlebt und das war richtig gut. Also es lief wunderbar. Aber der Punkt war, wir haben uns wirklich entschlossen, weil wir gehört haben, dass Gott gesagt hat, hier geht wieder zurück nach Wiesbaden. Also zumindest hatten wir so das Empfinden. Wir haben das mit der Leitung besprochen, das war vor über 3 Jahren, gesagt, hier, wir haben das auf dem Herzen, wieder zurückzukommen. Das war im Januar 2023. Und um die Sache kurz zu machen, es gab dann einen wunderbaren Prozess, es gab eine Staffelübergabe und in Gießen geht es jetzt weiter, wahrscheinlich jetzt noch besser, als wir weggegangen sind. Jetzt läuft es noch besser dort, weil wir ein wunderbares anderes Ehepaar dort haben. Aber das Interessante war, im Januar 2023 gehen wir auf die Leiterschaft und sagen, hier, wir wollen zurückkommen nach Wiesbaden. Und mein Wunsch war und mein Traum war, hier von der 100%-Stelle möchte ich zurückkommen nach Wiesbaden, aber bitte nur mit einer 50%-Stelle. Das hatte ich so auf dem Herzen, weil Gott es mir seit einigen Jahren aufs Herz gelegt hat, so ein bisschen in Deutschland umherzuwandern, zu reisen, um dann 2-mal im Monat dann zu predigen in anderen Kirchen, mich selbstständig zu machen, ein Kleinunternehmen zu machen und eben zu predigen, Seminare zu machen. Deswegen bin ich auch heute hier. Naja, auf jeden Fall geben wir das weiter. Wir finden da eine wunderbare Lösung in den nächsten Monaten. Aber im selben Monat, im Januar, ist Folgendes passiert. Im selben Monat vor über 3 Jahren. Ich war unterwegs mit jemandem, war da nicht gut erreichbar. Meine Frau ruft mich an. Hier, Viktor, meldet sich bei mir. Ich ging erst nicht dran, habe es nicht gesehen, dann später erst über WhatsApp. Hatte auch schlechten Empfang dort, wo ich war. Sie meinte, da hat eine Person geklingelt. Damals haben wir noch in der Innenstadt in Wiesbaden gewohnt. Genau, vierter Stock, 118 Treppenstufen musste man hochgehen ohne Lift. Ja, und sie meinte so, Victor, hier hat gerade jemand geklingelt. Kennst du die Person? Die Person wollte irgendwie in unsere Wohnung hochkommen. Also und irgendwie, ich so, nee, mach einfach da nicht die Tür auf. Ja, also ich kenne die Person nicht, sagte mir nichts. Der Punkt war, diese Person hat dann irgendwo anders geklingelt und irgendjemand hat die Person aufgemacht. So ist es manchmal in so einem großen Haus mit mehreren Parteien. Die Leute machen dann einfach auf, der Postbote ist da oder keine Ahnung was. Und diese Person, ein Mann von über 50 Jahren, stand direkt vor unserer Haustür. Vierter Stock. Und er sagt, er will in die Wohnung rein. Und wir denken uns so, also meine Frau war alleine zu Hause und wir hatten so eine Tür, Eingangstür vor der Wohnung, das war eigentlich wie so eine Wohnzimmertür, weißt du, so ein bisschen Holz und dann so eine Glasscheibe, also eigentlich mit so und dann bist du eigentlich in der Wohnung drin. Und die Person steht vor der Haustür, klopft, über 50 Jahre, ein Mann, und sagt zu meiner Frau, ich möchte hier reinkommen. Meine Frau, natürlich im ersten Moment bekommst du natürlich Panik, was ist hier los, was passiert hier, Polizei gerufen. Polizei kam irgendwie nach 10 oder 15 Minuten, hat ihn abgeführt. Und dann komme ich nach Hause, habe das erst gar nicht mitbekommen, dass diese Person vor der Tür stand. Komme nach Hause und diese Person steht wieder vor unserer Haustür. Und ich komme gerade hier rein, also in unsere Haustür. Wie gesagt, vierter Stock. Ich dachte immer, ja, wir wohnen dort sicher. Vierter Stock, wer sollte zu uns jemals hochkommen und dann irgendwas ausrauben wollen, weil da musste erst mal runtergehen. Und darauf hat niemand Bock. Naja, die Person ist so zum zweiten Mal da. Ich so, hier, bitte geh, wir kennen dich nicht und so weiter. Und er, nee, ich bleib hier, meine Freundin wohnt hier. Noch nie die Person gesehen, wir kennen sie nicht und so weiter. Das war das zweite Mal. Am selben Tag, zum dritten Mal am Abend, wieder kam die Polizei, wieder hat die Polizei ihn abgeholt. Ich dachte, was passiert hier? Und dann am Sonntagmorgen, ich habe mich schon fertig gemacht, früh morgens musste ich immer nach Gießen fahren, die Person klingelt wieder. Zum vierten Mal, innerhalb von gar nicht mal 24 Stunden, steht eine Person, die geistig verwirrt ist und die wirklich Unterstützung und Hilfe braucht, steht vor dem Haus und beim vierten Mal stand sie nur unten, weil niemand aufgemacht hat und die Polizei kam zum vierten Mal. Wir dachten uns so, was passiert hier gerade? Kurz davor entscheiden wir uns, von Gießen nach Wiesbaden zurückzukommen und auf einmal passiert sowas. Gott sei Dank haben wir die Person nie wieder gesehen und wir hoffen, der Person geht's wirklich gut, aber es war wirklich krass. Zweite Story. Ein paar Wochen danach, nach diesem Stalker, meine Frau fährt zur Arbeit, Richtung, also nach Rattersheim, muss da auch über die Autobahn fahren und ich bin schon morgens in der Move Church und sie versucht mich anzurufen, konnte mich nicht erreichen, meistens ist mein Handy auf lautlos und dann sagt sie hier, Victor, ich stehe gerade auf der Autobahn mit unserem Auto, der Motor ist einfach ausgegangen. Und ich denke mir so, alter Schwede, was passiert hier gerade? Das Auto, gar nicht mal 90.000 Kilometer drauf, Motorschaden. Sie ist auf der Autobahn, fährt, der Motor geht einfach aus und sie konnte sich, Gott sei Dank, ist nichts passiert, da so auf so eine Insel, Polizei kam, alles war, Gott sei Dank ist nichts passiert. Und das war auch ein paar Wochen, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, von Gießen nach Wiesbaden zu kommen, damit ich in Gemeinden predigen kann. Und was es mit so einem Motorschaden auf sich hat, das weißt du, einige tausende Euro kosten. Aber in der Zeit muss ich auch wirklich ganz ehrlich sagen, natürlich war das im ersten Moment so, was geschieht hier gerade, was passiert hier gerade? Dieser Stalker, dann sind wir hier auf dem richtigen Weg. Möchte Gott uns was sagen? Wir sind hier in einem krassen Sturm irgendwie. Und dennoch habe ich und haben wir in unserem Herzen so krass gespürt, dass wir genau auf dem richtigen Weg sind. Und wir haben den Frieden Gottes wirklich gespürt und haben auch wunderbare Dinge erlebt, wie Gott uns versorgt hat und wie Gott Dinge gemacht hat. Der Titel meiner Predigt lautet Stärker als der Sturm. Stärker als der Sturm. Und ich möchte mit uns in einen Bibeltext gehen. Oh Mann, die Einleitung war jetzt sehr lang. Krass. Aber ich komme noch zur Predigt. Und da heißt es in Lukas 8. In Lukas 8. Sag mal Lukas 8. Lukas 8. Und du tust es so, als ob du es zum ersten Mal hörst. Jesus spricht zu den Jüngern, wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus hinten im Boot ein. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Ich kann mir das so gut vorstellen, dass die Jünger nach so einem langen, anstrengenden Tag mit Jesus endlich Ruhe hatten und sich endlich gefreut haben. Jetzt sind wir mit Jesus allein. Jesus macht keine Wunder. Menschenmassen sind jetzt nicht da. Wir sind allein mit Jesus. Und als die Ruhe da war, die vermeintliche Ruhe, kommt plötzlich ein Sturm. Und meistens kommen diese Stürme plötzlich in den Momenten, wo du es nicht erwartest oder wo du es einfach nicht brauchst. So wie bei den Jüngern. Und egal, welche Frage sie sich gestellt haben, warum kommt jetzt der Sturm, was passiert, habe ich jetzt wieder gezweifelt, deswegen kommt der Sturm oder sonst was. Egal, welche Frage sie hatten, egal welche Antwort sie versucht haben zu finden, sie hatten keine Antwort. Aber das Interessante ist, der Sturm kam nicht, weil sie auf dem falschen Weg waren, sondern der Sturm kam, weil sie auf dem richtigen Weg waren. Weil Jesus gesagt hat, lasst uns ans andere Ufer fahren. Sie waren also auf dem richtigen Weg und der Sturm kommt. Manchmal in unserem Leben kommen die Stürme nicht, weil wir Dinge falsch gemacht haben, sondern weil wir Dinge richtig machen, weil wir in dem Willen Gottes sind. Egal, was die Jünger gedacht haben, gesagt haben, gemacht haben, sie konnten irgendwie nicht Herr über diese Lage werden. Und der Sturm war so krass, dass sie wirklich Todesangst hatten. Und das waren jetzt nicht irgendwelche Schwächlinge oder so. Das waren Fischer, die kannten sich mit Stürmen aus, die kannten sich mit Booten aus. Und die hatten wirklich Todesangst. Und das musst du dir mal geben, was das für ein Sturm war. Aber ist es nicht interessant, dass Jesus in diesem Sturm geschlafen hat, wo die Jünger Todesangst hatten? Und ist es nicht interessant, dass die Jünger, die Todesangst haben, schreien und rufen und dass Jesus nicht von dem nicht von dem großen Sturm geweckt wird, sondern von den Jüngern, die nach ihm rufen. Jesus wird geweckt nicht von dem großen Sturm, sondern von den Jüngern, die nach ihm rufen. Die Jünger lebten in einer Realität des Sturmes. Jesus lebte in derselben Realität, der Sturm war nämlich um ihn herum. Aber er lebte in einer himmlischen Dimension. Er konnte nämlich im Sturm schlafen. Meine Frage an uns heute ist, in welcher Realität lebst du? In welcher Dimension lebst du heute? Etwa 15 Jahre später, ein Mann namens Petrus, der war auch in diesem Sturm mit Jesus, 15 Jahre später, ging er wahrscheinlich durch den größten Sturm seines Lebens. Und es war kein wortwörtlicher Sturm, sondern ein Lebenssturm, ein symbolischer Sturm. Und jetzt tu mal so, als ob du die Geschichte zum ersten Mal hörst. Sein Freund Jakobus wurde vor kurzem hingerichtet und der König Herodes hat irgendwie gesehen, die Juden freuen sich darüber, dass diese Kirche, die gerade entstanden ist, die so viel Aufruhr macht, wo so viele Menschen jetzt zum Glauben an Jesus kommen, dass die Leiter sterben oder umgebracht werden, den Märtyrertod erleiden. Und dann holte er den einen Leiter, nämlich Petrus, auch ins Gefängnis, um ihn am nächsten Tag hinzurichten. 15 Jahre später nach diesem Sturm. Und ich meine, was waren das für Umstände, in denen Petrus jetzt in diesem Gefängnis war? Da gab es keine coole Lobpreisband, da gab es keine gute Musik, da gab es keinen Prediger, der ihn irgendwie ermutigt hat. Da roch es nicht gut, es war wirklich eine Katastrophe dort. Wie muss Petrus sich in dieser Zeit, in diesem krassesten Sturm, wo er weiß, dass er morgen hingerichtet wird, wie muss er sich gefühlt haben? Und wir wissen aus den Evangelien, dass als Jesus Petrus berufen hat, dass er schon eine Familie hatte. Denn Jesus halte ja seine Schwiegermutter von Petrus. Das heißt, Petrus hatte eine Frau, Petrus hatte eine Schwiegermutter, der hatte eine Familie, vielleicht hatte er sogar Kinder. Und Petrus ist jetzt im größten Sturm seines Lebens, weiß, dass er morgen hingerichtet wird. Und wie wird er diese Nacht überleben?
mit Sicherheit würde ich kein Auge zumachen. Mit Sicherheit würde ich niemals schlafen können, weil ich darüber nachdenke, was morgen geschieht. Lasst uns jetzt lesen, was in Apostelgeschichte Kapitel 12 steht. Apostelgeschichte 12. Und da heißt es nämlich, in der Nacht vor der von König Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Das müsste so, wow, ich höre es zum ersten Mal. Zumindest hörst du es heute zum ersten Mal. Mit einer Kette an sie gefesselt und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Petrus war befreit. Ich finde, das ist biblischer Humor. Ich meine, Das ist für mich biblischer Humor. Ich meine, der Engel, was soll er sich denken? Er kommt in das Gefängnis, er kommt mit großem Licht. Er kommt mit großem Licht in das Gefängnis hinein. Wow, was für ein Auftritt vom Engel. Und Petrus schläft weiter. Der Engel muss Petrus in die Seite stoßen, damit Petrus aufgeweckt wird. Ich meine, was muss der Engel gedacht haben, oder? Wenn meine Frau das Licht in der Nacht anmacht, ich wäre direkt wach. Also direkt würden meine Augen auf sein und ich würde auch einen Engel sehen. Okay, gut. Ja, danke, Jakob. Aber das nenne ich mal einen tiefen Schlaf von Petrus, oder? Er schläft wie ein Baby. Morgen wird er hingerichtet, er weiß es. Aber er schläft einfach. Wie kann das sein, dass Petrus hier Todesangst hatte vor 15 Jahren und 15 Jahre später, kurz vor seiner geplanten Hinrichtung, schläft er wie ein Baby? Erinnert dich der Petrus nicht zufällig auch an Jesus, der im Sturm schlafen konnte? Kann es sein, dass Petrus irgendwie gelernt hat, in einer anderen Dimension zu leben und er deswegen schlafen konnte? Ich habe mich selbst dabei manchmal ertappt, dass ich mich mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleiche. Ich meine, wenn solche Dinge geschehen, du hast jetzt echt eine bahnbrechende Entscheidung getroffen von einer 100% Stelle auf eine 50% Stelle, ein Stalker kommt, Motorschaden, alles in den nächsten Wochen. Da habe ich mich schon manchmal so gefühlt wie die Jünger. Der große Sturm ist da, was passiert hier gerade? Und so weiter und so fort. Ist es die richtige Entscheidung? Aber in diesen Momenten musste ich mich daran erinnern, dass ich mich nicht mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleichen darf. In diesen Momenten musste ich mich erinnern, warte mal, Viktor, du darfst dich nicht mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleichen, die in so einer krassen Situation waren, aber die Todesangst haben, die zu Jesus rufen. Du darfst dich nicht mit diesen Jüngern vergleichen. Wenn ich dir einen Satz heute mitgeben möchte, ist das folgender. Du darfst dich nicht mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleichen. Aber Viktor, ich gehe auch durch einen starken Sturm. Ich gehe auch durch Herausforderungen. Du kennst mein Leben nicht. Und dennoch möchte ich dir sagen, du darfst dich heute und den Rest deines Lebens nicht mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleichen. Und versteht mich richtig, natürlich können wir uns manchmal wie die Jünger aus Lukas 8 fühlen. In einem Sturm, was geschieht hier, was passiert hier, wie soll das werden mit der neuen Stelle, mit der Selbstständigkeit, mit dem Auto und so weiter. Ja, wir haben solche Gefühle wie die Jünger und dennoch dürfen wir uns nicht mit ihnen vergleichen. Was meine ich damit? Wisst ihr, ich spiele ja sehr gerne Fußball. Und vor ein paar Jahren habe ich sehr gerne Fußball auch mit meinem einen Neffen gespielt. Der war damals so 2 Jahre alt und mit dem habe ich immer wieder Fußball gespielt. Und das war sehr interessant. Wir haben Fußball gespielt und obwohl er manchmal nicht im Tor stand, hat er dennoch den Ball in die Hand genommen. Ich denke mir so, das kann doch nicht sein. Also wir spielen hier Fußball und du bist nicht der Torwart und du nimmst den Ball in die Hand. Und irgendwie war das auch bei den Zweikämpfen so, wenn wir Fußball gespielt haben, irgendwie hatte der zweijährige Neffe gar keine Chance gegen mich. Ich war schneller, ich war besser, ich habe die Taktik verstanden, ich weiß, wie Fußball geht und er kam da irgendwie nicht so mit. Und immer wenn ich den Ball hatte und er im Tor war, hieß es dann Viktor. Okay, ich höre auf. Ich war einfach so viel besser als mein zweijähriger Neffe. Stark, oder? Unfassbar. Viktor, wie gut du bist, wie wunderbar du Fußball spielen kannst. Wahrscheinlich denkst du aber, Viktor, was ist eigentlich dein Problem? Wie kannst du dich mit einem zweijährigen Neffen vergleichen, der gerade erst vor kurzem angefangen hat zu laufen? Natürlich bist du besser als er im Fußball. Viktor, was ist eigentlich dein Problem, dass du das so betonen musst? Sehr gute Feststellung. Der Punkt ist folgender. Wenn wir uns mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleichen, machen wir dasselbe, wie wenn ich mich mit meinem zweijährigen Neffen beim Fußball vergleiche. Und jetzt lacht auf einmal keiner mehr. Was meine ich damit? Die Bibel ist da ziemlich klar. In Lukas 8 heißt es nämlich, dass die Jünger erst seit kurzem mit Jesus unterwegs waren. In Lukas 8 heißt es, die Bibelstelle brauche ich da noch oder die nächste. Meister, Meister, schrien sie, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Wir sind verloren. Merkst du was? Tu mal so, als ob du die Bibelstelle zum ersten Mal liest. Meister, Meister, sie sprechen Jesus nicht als Sohn Gottes an. Sie sprechen Jesus nicht als Gott an. Macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus, du kümmerst dich gar nicht darum. Dir ist doch völlig egal, was mit meinem Leben ist. Ich bin hier gleich am Absaufen und dir ist es völlig egal. Ist so Jesus? Aber so dachten die Jünger über Jesus. Sie waren noch nicht lange mit Jesus unterwegs. Das ist Markus 4, Lukas 8. Das war noch ziemlich am Anfang mit der Reise, wo sie Jesus kennengelernt haben, als Jesus sie herausgerufen hat, als sie ihm nachgefolgt sind. Deswegen sprechen sie ihn nicht als Sohn Gottes an, sondern als Meister. Und als Jesus dann aufgeweckt wird, nicht von dem Sturm, sondern von dem Rufen seiner Jünger, und wo Jesus einige Worte spricht und der Sturm still ist, sagen sie, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam ist? Was ist das für ein Mann? Sie sind verwundert darüber, dass Jesus ein Wunder tut. Aber wenn du Jesus kennen würdest, dann würdest du nicht verwundert sein, dass Jesus Wunder tut. Stimmt, ja. Und genau das ist der Punkt. Die Jünger in Lukas 8, Jesus war zwar in ihrem Boot, aber Jesus lebte noch nicht in ihrem Herzen. Ihre Schuld war noch nicht vergeben. Sie kannten Jesus nicht als den Sohn Gottes, als Gott selbst, der Mensch geworden ist. Der Heilige Geist lebte noch nicht in ihnen. Deswegen darfst du dich nicht mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleichen. Denn was ist das, was den Unterschied gebracht hat in dem Leben von Petrus? Hier hat er Todesangst in Lukas 8. 15 Jahre später, vor der geplanten Hinrichtung, schläft er wie ein Baby. Was ist der Unterschied? Was hat sein Leben transformiert? Ich möchte es dir aufzeigen. Das Kreuz, der Tod von Jesus Christus, die Auferstehung und die Ausgießung des Heiligen Geistes hat Petrus transformiert. Es hat nicht nur Petrus transformiert, sondern die ganze Welt verändert. Jetzt könntest du wenigstens ein Amen sagen. Die Jünger in Lukas 8, im größten Sturm, den sie damals erlebt haben, waren noch keine Kinder Gottes. Sie kannten Jesus noch nicht. Der Heilige Geist wohnte nicht in ihnen. Und manchmal kommen Stürme in unserem Leben, der Stalker, Motorschaden. Und im ersten Moment ist manchmal so diese erste Reaktion, oh Gott, wo bist du? Du hast mich verlassen, wo bist du? Siehst du mich? Hier, versorgst du mich denn? Und dass das im ersten Moment kommt, ist vielleicht auch eine natürliche Reaktion. Aber ich darf nicht an diesem Punkt bleiben, dass ich mich mit den Jüngern aus Lukas 8 identifiziere. Denn ich muss dann ziemlich schnell aufstehen und sagen, im Namen Jesu, ich lebe nicht mehr vor dem Kreuz, sondern ich lebe nach dem Kreuz. Ich lebe nicht mehr vor Christus, ich lebe nach Christus. Wir leben im Jahr 2026 nach Christus, fast 2000 Jahre nach dem Kreuz und der Auferstehung. Also was hat das Leben von Petrus transformiert? Es war das Kreuz von Jesus Christus, die Auferstehung und die Ausgießung des Heiligen Geistes hat Petrus zu einem schlafenden Petrus vor der Hinrichtung gemacht. Der Maßstab für uns Christen sind nicht die Jünger aus Lukas 8, die Todesangst haben. Der Maßstab für uns Christen ist, wie Jesus gehandelt hat im Sturm. Er hat nämlich geschlafen. Der Maßstab für uns Christen ist, wie Jesus im Sturm gesprochen hat. So dürfen wir im Sturm sprechen. Und der Maßstab für uns ist, wie in der Apostelgeschichte es aufgezeichnet ist, Petrus ist im Sturm und er schläft einfach. Meine Frage ist, in welcher Realität lebst du? In welcher Dimension lebst du? Und es bedeutet nicht, dass wir Umstände verleugnen und sagen, ja, das ist gar nicht passiert oder sonst was. Nein, das wäre dumm. Wir verleugnen unsere Umstände nicht. Aber die Frage ist, in welcher Realität leben wir? In der Dimension vor dem Kreuz oder der Dimension nach dem Kreuz? Jetzt sagst du, Victor, das ist eine doofe Frage. Natürlich lebe ich nach dem Kreuz. Ja, geschichtlich und historisch 2026, natürlich leben wir nach dem Kreuz. Aber manchmal können wir in dem Bewusstsein wie vor dem Kreuz leben. Das ist nämlich das Problem. Der Heilige Geist möchte dir eine ganz einfache Wahrheit heute Morgen zeigen. Du lebst nach dem Kreuz, nach der Auferstehung und nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Deswegen darfst du dich nicht mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleichen, sondern eher mit dem Petrus aus Apostelgeschichte 12. Ja, Victor, aber ich habe solche Gefühle. Aber Victor, ich habe gerade diese Schwierigkeit und diese Herausforderung. Nein, wir verleugnen nicht diese Schwierigkeit. Nein, wir verleugnen nicht die Krankheit oder sonst was oder finanzielle Herausforderung. Wir verleugnen das nicht. Aber die Wahrheit ist, dass du nach dem Kreuz lebst. Ich möchte mit euch gemeinsam in eine dritte Sturmgeschichte gehen. Paulus war unterwegs, er hat das Evangelium gepredigt und wurde deswegen gefangen genommen. Nicht, weil er etwas verbrochen hat, sondern weil er das Evangelium gepredigt hat. Und er ist auf dem Weg nach Rom und er ist einer der Sklaven oder einer der Gefangenen auf einem Schiff. Und da heißt es nämlich, Paulus ist als Gefangener auf seiner letzten Reise nach Rom mit über 200 Leuten in Apostelgeschichte 27, Vers 20 bis 26. Und jetzt tu mal wieder so, als ob du es zum ersten Mal hörst. Apostelgeschichte 27. Da heißt es nämlich, tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Wir, also Lukas, der das schreibt, hat auch die Hoffnung aufgegeben. Vers 21, niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, ihr Männer, ich fordere euch auf, lasst euch den Mut nicht sinken, denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. sorry, ich finde das, also es ist nicht lustig, aber es ist lustig, weil keiner wird umkommen, keiner wird sterben, nur das Schiff geht verloren. Warte mal, wir sind gerade auf dem Schiff. Okay, biblischer Humor ist mein Humor, aber ich weiß auch nicht. Okay, ja. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fasst also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. Wenn wir unsere heutige Zeit anschauen, ist es so einfach, hoffnungslos zu sein, ohne Freude, deprimiert. Mach die Nachrichten an, es fängt an mit guten Abend und der Rest ist schlechte Nachricht. Es ist so einfach, in dieser Zeit sich so zu fühlen, wie die ganzen Gefangenen hier auf diesem Schiff. Es ist so einfach. Es gibt keine Hoffnung mehr. Es wird alles schlimmer. Deutschland ist ausgeschieden aus der WM. Was soll noch aus meinem Leben werden? Aber dort auf dem Schiff ist ein Gefangener, der eine Begegnung mit Gott hatte. Dort auf dem Schiff war Paulus, der wusste, er lebt nicht mehr vor dem Kreuz, sondern er lebt nach dem Kreuz, nach der Auferstehung, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da war Paulus ein Gefangener auf dem Schiff, der eine Begegnung, der ein Wort von Gott bekommen hat und deswegen aufstehen konnte als Sklave auf dem Schiff und den Menschen Mut bringen konnte. Warum? Weil Gott zu ihm geredet hat durch einen Engel. Meine Frage ist, wer bist du auf dem Schiff? Und ganz ehrlich, wir sind alle im selben Boot. Wer bist du auf dem Schiff? Ich bin einer der Gefangenen, ich bin einer der Sklaven, ich sehe nicht mehr, wie soll es weitergehen und wie und wo. Oder bist du derjenige oder bist du diejenige, die verstanden hat, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen, ich lebe nicht mehr vor dem Kreuz, sondern nach dem Kreuz. Deswegen bin ich stärker als der Sturm, weil Christus in mir lebt durch den Heiligen Geist. Das ist eine ganz einfache Predigt heute. Vor dem Kreuz oder nach dem Kreuz? Wer bist du? In Apostelgeschichte 27, 33 heißt es dann weiter, noch bevor es hell wurde, wandte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren und bat sie eindringlich, etwas zu essen. Heute ist schon der 14. Tag, sagte er, den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt und während der ganzen Zeit habt ihr keine richtige Mahlzeit zu euch genommen. Deshalb fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird. Und weiter. Mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott vor allem dafür, brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Insgesamt befanden sich 276 Personen an Bord. Ist das nicht herrlich? Warte mal, erinnert dich der Paulus nicht zufällig an eine Person, die auch das Brot genommen hat und gebrochen hat? Wie Jesus. Paulus hatte eine Begegnung, ein Wort von Gott bekommen und konnte deswegen Worte des Lebens aussprechen. Und alle bekamen neuen Mut. Ich weiß nicht, wie du dich heute siehst auf diesem Boot. Ich möchte dir sagen, wie Gott dich sieht. Gott sieht dich nämlich als ein Paulus, und Gott sieht dich als eine Pauline. So sieht dich Gott. Aber ich sehe mich selbst so nicht. Genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Wir sehen uns nicht so. Ja, meine Schwierigkeiten, meine Herausforderungen. Wir haben alle Schwierigkeiten und Herausforderungen. Die Frage ist, in welcher Dimension lebst du? Paulus sieht, Jesus sieht dich als Paulus und Pauline an. Wie siehst du dich? Denn du lebst nicht mehr vor dem Kreuz, sondern nach dem Kreuz. Und wenn du Ja gesagt hast zu Jesus Christus als dein Herrn und Retter, lebt der Heilige Geist in dir. Deine Schuld ist vergeben. Dir ist nicht nur vergeben, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Das ist doch schön, oder? Ich möchte dafür beten, dass der Heilige Geist uns die Augen des Herzens öffnet, damit wir genau das erkennen. Denn du und ich, wir sind im selben Boot. Aber der eine ist in Wiesbaden, der eine in Bad Kreuznach. Aber wir sind auf einem Boot, auf einem Lebensboot. Und das, was ich dir sagen möchte, ist, dass Gott dir begegnen möchte, dass Gott zu dir sprechen möchte und dass du ein Hoffnungsträger sein wirst auf den Menschen, für die Menschen in deinem Umkreis, in deinem Lebensboot. Bei Paulus waren es jetzt 276 Leute. Weil ein Mensch, weil ein Mann eine Begegnung, ein Wort von Gott hatte, wurden über 200 Leute gerettet und haben Mut bekommen. Eine Person. Wenn ich hier so zähle, sind wir mehr als eine Person. Und wenn jeder in seinem Lebensboot Hoffnung hineinbringt, Leben Gottes hineinbringt, weil du nicht mehr vor dem Kreuz, sondern nach dem Kreuz lebst, weil du stärker als der Sturm bist, nicht weil du gut bist, sondern weil Jesus in dir lebt. Wow, was wird passieren mit Bad Kreuznach? Was wird passieren mit Rheinland-Pfalz? Was wird passieren mit Wiesbaden, mit Hessen? Was wird dann passieren, wenn wir das wirklich verstehen mit unserem Herzen? Du bist eine Pauline. Du bist ein Paulus. So sieht dich der Herr. Und so sollen wir auch einander sehen. So sollen wir auch einander sehen. Und selbst wenn die Person gerade herausfordert in diesem Lebenssturm, dann bist du da als ein Freund, als ein Bruder, als eine Schwester im Herrn, als ein Bruder im Herrn und sagst, weißt du was, ich sehe Jesus in dir. Ich sehe den Heiligen Geist in dir. Und du siehst dich vielleicht so, aber ich möchte dir sagen, Gott sieht dich so. Und dadurch erheben wir einander und werden gemeinsam stärker. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Und dafür möchte ich jetzt ein kurzes Gebet sprechen. Und es kommt nicht auf die Länge des Gebetes an, aber ich glaube, dass der Heilige Geist dadurch etwas freisetzen möchte in deinem Herzen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du da bist. Und Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Du bist so herzlich willkommen, das zu tun, was du tun möchtest. Wir öffnen unsere Herzen und wir sagen, Herr, es tut uns leid, wo wir uns so gesehen haben, wie in Lukas 8 vor dem Kreuz. Es tut uns leid. Wir sind es so satt, Jesus. Wir sind es so satt, wo wir uns verglichen haben mit dem zweijährigen Neffen und denken, wir sind besser als er im Fußball. Wir sind so satt davon. Wir brauchen das nicht. Wir wollen das nicht, Herr. Wir wollen es nicht. Wir sagen, Jesus, danke für dein Kreuz. Danke für deine Auferstehung. Danke für deine Auferstehungskraft. Danke für die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns lebt. Und wir sagen Ja dazu. Und wir sagen, Herr, begegne uns in Jesu Namen. Komm mit Worten des Lebens. Komm mit Begegnung. Komm mit deiner Kraft. Komm mit deinem Frieden, durchdringe uns im Namen Jesu. Mach uns zu Hoffnungsträger in Jesu Namen. Wenn keiner in unserer Umgebung Hoffnung hat, sind wir diejenigen, die stärker sind als der Sturm, weil Christus in uns lebt, weil wir eine Begegnung, eine frische Begegnung mit dem Herrn haben, weil wir ein frisches Wort vom Herrn haben. In Jesu Namen. Heiliger Geist, öffne uns die Augen des Herzens im Namen Jesu. Öffne uns die Augen des Herzens im Namen Jesu. In Jesu Namen, komm mit deiner Kraft. Durchbrich durchbrich Gedankenfestungen, die sagen, dass wir noch vor dem Kreuz leben. Brich sie entzwei im Namen Jesu. Brich diese Lügen entzwei, dass wir nicht stärker als der Sturm sein können, im Namen Jesu. Brich diese Lüge, dass Jesus, dass du nicht da bist. Im Namen Jesus soll das gebrochen sein. Und zeig uns, himmlischer Vater, wie du uns siehst. Zeig uns deine Worte, zeig uns dein Reden. Lass uns hören, was du sagst. Komm mit Frische, Vater, in Jesu Namen. Ich bete das für jeden Einzelnen hier, für jeden, der dieses hört, in Jesu Namen. Komm mit deiner Frische in Jesu Namen. Komm mit deiner himmlischen Dimension in Jesu Namen. Zieh uns höher in deine Dimension, Herr. Zieh uns höher in deine Dimension, Herr. Lass den Frieden Gottes regieren in unserem Herzen, wie noch niemals zuvor. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft in Jesu Namen. Komm mit deiner Kraft, Terebashiach.